MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kekulés Gesundheitskompass, der ersten nach der Sommerpause. Es sind ein paar Dinge passiert im Sommer, über die es sich zu reden lohnt. Es gibt jetzt eine Enquetekommission des Bundestages, die Corona-Pandemie aufarbeiten soll. Und vor wenigen Wochen sorgte eine US-amerikanische Forschungsarbeit für Schlagzeilen, weil sie die Frage aufwarf, sind Milliarden Auffrischimpfungen gegen Tetanus und Diphtherie bei Erwachsenen überflüssig? Wird hier vielleicht zu viel geimpft? Darum geht es heute in Kekulés Gesundheitskompass.
ARD.
Ich bin André Seifert und bei mir ist der Arzt und Virologe Professor Alexander Kekulé. Hallo.
Hallo, Herr Seifert.
Manche kommen ja aus dem Urlaub zurück, sind 2-3 Tage wieder auf Arbeit und klagen, ach, die Arbeit, der Stress, der ganze Erholungseffekt ist schon wieder verpufft, ich brauche schon wieder Urlaub. Geht Ihnen das auch so?
Ha. Na, ich hatte ja die Kinder dabei.
Und die haben natürlich für die Erholung gesorgt.
Ne? Genau, okay. Ja, die haben für die Erholung gesorgt, ganz genau. Nee, das ist ja so, wenn der Papa mit den Kindern in Urlaub fährt, dann sagen die, endlich hast du Zeit für uns. Ja. Und man macht dann mit mehr oder minder erfreutem Gesicht alles mit, wo man sonst keine Zeit für hat. Davon erhole ich mich im Moment mit Ihnen.
Na, mal schauen. Schauen wir nämlich zunächst erstmal auf die Corona-Enquete-Kommission, die der Bundestag im Juli beschlossen hat. Die Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse, wie sie offiziell heißt. Bis 2027 soll sie untersuchen, was während der Pandemie gut funktioniert hat und wo es ja Defizite gab. Bekannt wurde in diesen Tagen auch, welche 14 Politiker in der Kommission sitzen werden und welche 14 Experten die Fraktion in die Kommission laden werden, also Sachverständige. Ja, und wenn Sie, Herr Kekulé, jetzt über die Enquete-Kommission lesen oder hören, sehen Sie sich dann nach dem vielleicht nicht ganz so erholsamen Urlaub mit Ihren Kindern zurück oder ist das jetzt gemein gefragt?
Nee, das ist gemein gefragt. Also es ist ja gut, dass überhaupt mal Bewegung in diese, sage ich mal, Aufklärungsarbeit hineinkommt. Andere Länder sind da längst durch und haben ihre Berichte fertig. In Deutschland schiebt man das ja so ein bisschen vor sich hin. Ich habe ja sehr früh schon gesagt, wir brauchen entweder einen Untersuchungsausschuss oder eine Enquete-Kommission auf Bundesebene, aus verschiedenen Gründen, die will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Inzwischen muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz klar für den Untersuchungsausschuss oder wäre ich für den Untersuchungsausschuss gewesen. Erstens, weil die Fronten sich einfach verhärtet haben nach der Pandemie. Es gibt jetzt ziemlich harte Positionen, die gegeneinander stehen. Man kann so grob sagen, ich habe das ja im Sächsischen Landtag erleben dürfen, dass Oppositionsparteien, AfD, dort Bündnis Sarah Wagenknecht auf der einen Seite stehen, also nicht politisch auf der einen Seite, sondern bezüglich der, sage ich mal, kritischen Einstellung gegenüber Maßnahmen, die ergriffen wurden, und die Regierenden naturgemäß natürlich sich verteidigen wollen. Im Bund ist es jetzt eigentlich auch so, dass es feste Positionen gibt, aber die Enquete-Kommission ist natürlich ganz hart und fest im Griff der jetzigen Regierungsfraktion und damit auch, oder Koalition und damit auch derer, die früher regiert haben während der Pandemie. Das macht es ein bisschen schwierig, da sozusagen eine objektive Aufarbeitung zu erwarten. Der andere Grund, warum ich glaube, dass ein richtiger Untersuchungsausschuss besser gewesen wäre, ist, dass die Affäre Spahn, der damalige Gesundheitsminister, doch so große, sag ich mal, so umfangreich geworden ist. Da sind doch relativ konkrete Vorwürfe.
Im Podcast, ne?
Also ich finde, das ist nichts mehr für eine Enquete-Kommission. Und es ist ja bekannt, dass die Linke im Bundestag und die Grünen eigentlich einen Untersuchungsausschuss deshalb haben wollten und sich aber dagegen gesträubt haben, gemeinsam mit der AfD für einen Untersuchungsausschuss zu stimmen, die natürlich auch dafür gewesen wäre. So ist, sage ich mal, die Demokratie hat sich da ein bisschen selber ausgehebelt und gesagt, jetzt machen wir, obwohl es eigentlich die Mehrheit für einen Untersuchungsausschuss gereicht hätte, machen wir nur eine Enquete-Kommission mit allen Nachteilen, die das hat.
Und wenn Sie sich die Namen anschauen derjenigen, die jetzt in der Enquete-Kommission sitzen, sowohl die Politiker aus dem Bundestag von den verschiedenen Fraktionen als auch die Namen der Sachverständigen, der Experten, würden Sie sagen, das geht schon in eine bestimmte Stoßrichtung?
Ja, die Stoßrichtung heißt verschleppen und verzögern, das muss man ganz klar sagen. Das ist ja klar. Ich meine, wenn natürlich der Fraktionsvorsitzende der CDU, wenn Sie so wollen, eigentlich auf der Anklagebank wäre und die Frau Piechotta von den Grünen, die ja ihn auch attackiert hat und die auch gesagt hat, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, wenn die jetzt mit in dieser Kommission sitzt, dann kann man sich so vorstellen, wie die politischen Befindlichkeiten sind. Man kann es vielleicht so sagen, auch wenn es jetzt kein mikrobiologisches, sondern ein politisches Statement ist, darf man nicht zu schwer in die Waage legen, wenn so ein Mikrobiologe das sagt. Aber es ist doch letztlich so, die großen Fraktionen im Deutschen Bundestag wollen irgendwie die AfD im Zaum halten. Das ist ziemlich offensichtlich, auch wenn man in andere europäische Länder guckt, gibt es da eine Tendenz, der man vorbeugen will. Man sieht natürlich, blickt natürlich auch auf die nächste Bundestagswahl dabei. Das ist ein politisches Motiv, das kann man beurteilen oder nicht, aber aus diesem politischen Motiv heraus soll diese Corona-Aufarbeitung jetzt nicht zu einer jahrelangen, sage ich mal, Nörkeldebatte werden, die irgendwie dann der AfD oder sonst den, sage ich mal, den außengelegenen Parteien nutzt. Und deshalb hat man jetzt diese sanfte Lösung, diese Beschwichtigungslösung der Enquete-Kommission gewählt, wo SPD und Union sich letztlich einig sind, dass man das da auf kleiner Flamme köchelt. Und das sieht man auch an der Besetzung. Ja, da ist die erste Reihe, erste Liga der Abgeordneten ja gar nicht mit dabei. Das sind lauter Namen, die man erstmal googeln muss, um zu gucken, wer das überhaupt da so alles ist. Außer der Frau Piechotta, die ich jetzt erwähnt habe, sind die meisten eigentlich noch nicht so groß in Erscheinung getreten. Die AfD ist natürlich mit ihren eher prominenten Gesichtern in Sachen Corona-Debatte aufgefahren. Und die anderen, ja, die Frau Hoppermann von der CDU, das ist die Schatzmeisterin der CDU, die übernimmt den Vorsitz, ja, und so und alles so kreuz und quer. Also wenn man mal schaut, keiner von denen hat jemals eine wichtige Rede gehalten zur Pandemiebekämpfung. Es sind kaum richtige ausgewiesene Gesundheitsexperten dabei. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass da Herr Lauterbach zum Beispiel mit drinnen sitzt. Mhm. Also der kennt sich ja aus, der soll ruhig mitdiskutieren, natürlich auch mit der Gefahr, dass er dann mal überstimmt wird. Also das habe ich nicht verstanden und bei den Sachverständigen spiegelt sich das Ganze. Es sind ja 14 Abgeordnete plus 14 Sachverständige. Da hat man, um was Positives zu sagen, versucht, ein breites Spektrum von sogenannten Fachleuten zu finden. Das heißt also, da gibt es eine Schulleiterin aus Frankfurt, die dabei ist. Da gibt es dann eine Dame, die erste Beigeordnete des Landkreises Meißen, Dezernat Soziales ist und so weiter und so weiter. Also Leute aus allen möglichen Ecken. Aber eine Enquete-Kommission ist ja eigentlich eine Expertenkommission. Also die ganze Kommission soll Experten sein. Das sollen quasi Fachpolitiker aus dem Bundestag sein plus Experten, die dann gemeinsam beraten und im besten Fall quasi einvernehmlich zu einem Ergebnis kommen. Ich sehe hier ehrlich gesagt auf keiner der beiden Seiten genug Sachverständige, also echte Experten, die sich mit was auskennen. Man muss jetzt nicht unbedingt einen Virologen damit reinsetzen. So wie es aussieht, ist kein einziger dabei. Es ist auch kein einziger Epidemiologe oder Modellierer dabei. Kann man sagen, na gut, die haben schon genug gesagt in der Pandemie. Andererseits sind das natürlich die Leute, die sich wirklich mit solchen Sachen auskennen. Es ist niemand dabei, der sich zum Beispiel mit Pandemieplanung auskennt. Es gab ja zum Beispiel in der Schutzkommission, wo ich eine Zeit lang im Vorstand war, gab es ja eine ganze Reihe von Fachleuten, die speziell in Pandemieplanung ausgewiesen waren. Die wurden schon in der Pandemie kaum gehört oder gar nicht gehört und jetzt sitzen sie auch nicht in dieser Kommission. Es geht ja wohl um eine Pandemie, zumindest die Überschrift sagt das. Mhm. Es ist übrigens auch niemand dabei, der sich mit Medien ausgewiesen auskennt. Mhm. Und ich meine, dass es schon die drei Bausteine gab, also Wissenschaft als meines Erachtens Hauptverursacher auch von Fehlern, die gemacht wurden. Zweitens Politik als die das dann propagiert haben und weitergetrieben haben, perpetuiert haben. Und drittens natürlich die Medien, die ja ganz stark damit gewirkt haben, dass dann so Parteien gebildet wurden, Teams, Virologen gegen Virologen und sonst was alles passiert ist. Und die Rolle der Medien, da sehe ich überhaupt nicht, dass beabsichtigt ist, da was zu analysieren, weil nicht ein einziger Experte dabei ist. Und diese sogenannten Sachverständigen sind zum großen Teil Also einige sind wirkliche Sachverständige, andere, da fragt man sich wirklich, wieso jemand, der so eine gewisse Praxiserfahrung hat, dann ein Sachverständiger sein soll. Üblicherweise machen diese Sachverständigenkommissionen das anders. Da sitzen die richtigen Profis in der Kommission, die sich wirklich auskennen, weil die müssen ja am Schluss auch das Papier schreiben. Und so Leute wie eine Schulleiterin, die betroffen ist, oder jemand von dem Sozialamt, das betroffen ist, und noch ein paar andere Dinge, die da abgebildet werden, die würden dann, wenn sie so wollen, geladen werden oder eingeladen werden, eine Ladung gibt es ja da nicht, würden dann eingeladen werden, um zu berichten, dass man sich das mal anhört oder dass die Kommission irgendwo hinfährt und ein bisschen spricht mit den Leuten vor Ort. Naja, und das andere, was ich gut finde, ist, dass es doch eine breite Bürgereinbindung geben soll, zumindest ist das so auf der To-Do-Liste, dass also möglichst viele Menschen da so ein bisschen ihren Senf dazugeben sollen. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass die Arbeit für die Kommission dann noch schwieriger wird, das auszuwerten. Und ein richtiger Untersuchungsausschuss, der hätte zum Beispiel mal rausgekriegt, was wurde eigentlich in den Beratungen von Frau Merkel mit ihren privat ausgewählten Fachleuten, was wurde da eigentlich diskutiert? Mhm. Da hätte man Zeugen laden können, die müssen dann auch kommen. Und die müssen dann noch aussagen, einschließlich der früheren Bundeskanzlerin oder vielleicht Christian Drosten, Lothar Wieler, Präsident des RKI damals, und eine lange Liste weiterer. Wenn man die jetzt einlädt und die sagen, nö, ich habe keine Zeit oder ich will dazu jetzt nichts mehr sagen oder ich kenne mich da nicht aus, dann kommen die halt nicht. Mhm. Und wenn sie dann kommen, müssen sie auch nicht alles sagen, sondern sie sind eben nur als Experten und nicht als Zeugen geladen. Das ist eine echte Schwäche und darum glaube ich, lange Rede, kurzer Sinn, dass am Schluss nichts rauskommt. Das wird enden wie das Frauenberger Schießen.
Ja, der Untersuchungsausschuss wäre das schärfere Schwert gewesen. Eine Enquete-Kommission hat ja am Ende nur das Ziel, eine gemeinsame Position in Anführungsstrichen zu erarbeiten. Glauben Sie aber vielleicht trotzdem, dass dieses Hauptproblem, das vielleicht geblieben ist nach Corona, das Vertrauen verloren gegangen ist in Institutionen, Politik, auch in Wissenschaft, dass das zumindest so ansatzweise wiederhergestellt werden kann?
Ich rechne damit, dass sogar vielleicht Teile dieser Enquete-Kommission dann am Schluss eigene Abschlussberichte veröffentlichen werden. Und dann ist natürlich der Versuch, die sozusagen eine Einigkeit zu demonstrieren, Vertrauen zurückzugewinnen, gescheitert.
Und da wäre es doch schön, wenn wir nicht nur Vertrauen gewinnen könnten, wieder zurückgewinnen könnten, sondern wenn wir auch was aus dieser Zeit mitnehmen könnten. Auch vielleicht, um auf andere Krankheiten besser und angemessen reagieren zu können, auf Diphtherie und Tetanus zum Beispiel. Ein Artikel in einer US-Fachzeitschrift hat vor wenigen Wochen die Behauptung aufgestellt, dass bei Erwachsenen die Boosterimpfung gegen Diphtherie und Tetanus überflüssig ist. Die dümmste Frage zuerst, Herr Kikuli. Können Sie uns einen kurzen Abriss geben, was Diphtherie und Tetanus eigentlich ist? Und vielleicht auch, weil wir ja später noch dazu kommen werden, was Keuchhusten, also Pertussis, ist?
Ja, Diphtherie hat man früher den Würgeengel der Kinder genannt. Das war im 19. Jahrhundert, bis ins 19. Jahrhundert, eine ganz fürchterliche Erkrankung von Bakterien ausgelöst. Und die klassische Rachendiphtherie macht eben so Hustenanfälle, Kruppanfälle bei Kindern, die ersticken dann halb. Und diese Diphtheriebakterien, die scheiden ein Toxin aus, Diphtherintoxin, ein Gift, das im Blut dann verteilt wird und das zu Organversagen führen kann. Also sie können dann Herzversagen haben, Nierenversagen, bis hin zu neurologischen Schäden. Und deshalb sind, bevor geimpft wurde, etwa die Hälfte der Kinder an Diphtherie gestorben tatsächlich. Ja. Bevor geimpft wurde und bevor man Antibiotika hatte, muss man dazu sagen. Ja. Also ganz fürchterliche Erkrankung. Übrigens die ersten Impfversuche dagegen hat Emil von Behring gemacht, der in Halle an der Saale, wo ich ja lange den Lehrstuhl geleitet habe, einer meiner Vorgänger bei der Leitung des Instituts war. Der war tatsächlich kurz in Halle und prangte deshalb immer in unserem Hörsaal, wenn ich Vorlesungen gehalten habe, habe ich ihm immer ins Gesicht gesehen. Ein Geimpfter kriegt keine schwere Diphtherie mehr und kann zwar die Bakterien in sich tragen, kann sie leider auch weitergeben, aber er wird nicht mehr krank in dem Sinn, weil dieses Diphtherietoxin nicht mehr wirksam ist. Diese Impfung geht gegen das Diphtherietoxin in erster Linie oder gegen mehrere Diphtherietoxine. Das zweite ist Tetanus, Wundstarrkrampf. Das sind auch Bakterien, die sich, wenn man so einen rostigen Nagel tritt oder ähnliches, in der Wunde vermehren können. Und insbesondere, wenn das unter Luftabschluss erfolgt, also in einer tieferen Wunde, dann können einige Stämme dieser Tetanusbazillen tatsächlich auch wieder so ein Toxin machen, was in dem Fall so Muskelkrämpfe macht. ganz fürchterlich, kann auch zum Atemstillstand dann führen und war auch weit über 90%, 95% tödlich, bevor es die Impfungen gab, wenn man so einen Wundstarrkrampf bekommen hat. Das ist so, dass nicht alle Tetanusbazillen dieses Toxin produzieren, aber im Prinzip sind diese Bazillen überall in der Erde und in der Umwelt vorhanden. Also wenn Sie so wollen, eine permanente Bedrohung bei Verletzungen, die aber bei uns auch keine Rolle mehr spielt, weil die Menschen eben praktisch alle geimpft sind. Also wir haben eigentlich im Kindesalter einen kompletten Impfschuss auch gegen Tetanus bei denen, die diese Impfprogramme abgeschlossen haben. Das dritte ist Pertussis, Keuchhusten, der auch Monatshusten manchmal heißt, weil der eben 4 Wochen lang kann man da vor sich hin husten. Das ist eine Erkrankung, die hauptsächlich im Kindesalter eine Rolle spielt und zwar hier bei den Allerkleinsten, bei den Neugeborenen und wirklich kleinen Kindern, sag mal bis zu 2 Jahre. Die können auch wieder durch ein Toxin, durch ein Gift, was von diesen Bazillen dort, diesen Bordetella pertussis heißt es, diesen Bakterien produziert wird, die können durch dieses Toxin auch Organschäden bekommen und dann tatsächlich daran sterben. Also das ist nicht so tödlich wie Diphtherie, aber es ist auch eine Krankheit, wo es Todesfälle, insbesondere bei sehr kleinen Kindern gibt. Mhm. Es gibt praktisch keine Todesfälle mehr bei Erwachsenen, höchstens dann wieder im hohen Alter bei Multimorbiden, die viele Erkrankungen haben und dann vielleicht auch noch Keuchhusten kriegen. Ja. Also im Groben und Ganzen, der gemeinsame Nenner sind Kindeserkrankungen, Kinderkrankheiten und die alle miteinander was zu tun haben mit Bakterien, die ein Toxin ausscheiden. Und diese Impfung funktioniert immer so, bei allen dreien im Prinzip, dass man dieses Toxin anbietet, dem Immunsystem in kleiner Dosis. Dann bilden wir Antikörper gegen diese Toxine. Und dann kann man zwar nicht wirklich verhindern, dass diese Bakterien einbefallen, aber die Toxine sind unwirksam. Und dadurch ist die damit assoziierte schwere Erkrankung weg.
Und dass wir heute vorrangig über Tetanus und Diphtherie sprechen, das geht auf einen Artikel zurück, der Mitte Juli in der Fachzeitschrift Clinical Microbiology Reviews erschienen ist. In diesem Artikel haben Wissenschaftler der Oregon Health and Science University eine Übersichtsarbeit verfasst über den aktuellen Stand der Forschung und daraus dann eben Schlüsse gezogen. Und ein Schluss ist eben, habe ich schon gesagt, Diphtherie und Tetanus-Booster sind im Grunde genommen überflüssig. Und eine Frage vorab, nun muss man sich ja mittlerweile bei US-amerikanischen Forschungsarbeiten ja in Acht nehmen, vor allem wenn es ums Thema Impfen geht. Deshalb zuerst die Frage, ist dieser Review seriös?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir stellen uns genau die gleiche Frage, wenn wir Fachleute jetzt sowas lesen. Wir haben in den USA ja einen Gesundheitsminister, der so alle möglichen, sage ich mal, Theorien bezüglich Impfungen vertritt, die auch zum Teil schon längst widerlegt sind, der auch Leute installiert, die etwas merkwürdig sind in wichtige Positionen. Nee, dieser Review ist wirklich sehr seriös. Es ist so, dass der Mark Slivka, der Hauptautor ist aus Oregon, hat schon seit Jahrzehnten immer wieder Forschung gemacht, interessante Arbeiten veröffentlicht zur Wirksamkeit von Impfstoffen. Der hat auch so eine ähnliche Studie schon vor einigen Jahren mal gemacht, 2021, wo er verschiedene Länder verglichen hat, wo ein ähnliches Ergebnis schon mal rauskam. Das heißt also, er ist einer der, sag ich mal, bekannten Impfstoffforscher. Und dann ist als Hauptautor oder als Letztautor dort der Walter Orenstein mit drauf. Das ist von der Emory-Universität in Atlanta jemand, der also so ein Urgestein der Impfstoffforschung in den USA ist. Der hat viele Jahre lang das nationale Immunisierungsprogramm der USA bei den Gesundheitsinstituten CDC geleitet und verschiedene andere wichtige Positionen gehabt. Also da kann man sagen, das sind eher die Leute, die eigentlich immer pro Impfstoff gewesen waren, die Nebenwirkungen eigentlich immer klein geredet haben, wenn man das so sagen darf. Und die in diesem Sinn jetzt, wo es jetzt bemerkenswert ist, dass die sagen, wir brauchen keine Auffrischimpfungen im Erwachsenenalter für Diphtherie und Tetanus.
Und jetzt sagen die genau das, also im Erwachsenenalter keine regelmäßigen Auffrischungen mehr. Wie solide ist da die Datenlage? Was steht in dem Artikel eigentlich genau?
Na, die haben alles zusammengefasst, keine neuen Studien gemacht, sondern alles zusammengefasst, was bisher auf dem Markt ist, wenn man so will, ein sogenanntes Review, also ein Übersichtsartikel geschrieben. Und da haben sie eben nochmal dran erinnert, also man muss Folgendes sagen, dass im Erwachsenenalter für Diphtherie und Tetanus, wenn man eine abgeschlossene Immunisierung im Kindesalter hatte, das ist immer die Voraussetzung, dass man da alle 10 Jahre auffrischen soll, wie das in Deutschland üblich ist und wie es in den USA bisher üblich ist. Dafür gibt es eigentlich überhaupt keine Evidenz. Diese Impfstoffe gegen Diphtherie und Tetanus, die stammen ja aus den 1920er, 1930er Jahren. Also das sind wirklich 100 Jahre alte Impfstoffe, die immer noch verimpft werden. Und damals, da hat man dann nicht lange rumgefackelt mit klinischen Studien und Wirksamkeitsnachweisen, wie viel Prozent sind geschützt, sondern man hat das einfach mal ausprobiert. Und jetzt kann man eben 100 Jahre später sagen, dass also durch diese Impfstoffe wirklich Millionen von Menschenleben gerettet wurden. Das ist ohne Wenn und Aber der Fall. Aber es gab eben keine genauen Studien, die zum Beispiel die Frage beantwortet haben, soll man jetzt alle 10 Jahre auffrischen, wenn man einmal einen kompletten Schutz hatte als Kind? Das hat man so eher so als Vorsichtsmaßnahme gemacht, so ähnlich wie bei Polio, die sich erinnern mit dieser Schluckimpfung. Da hieß es früher auch mal, man soll nach 10 Jahren das wiederholen. Ich selber habe das auch noch gemacht damals. Und inzwischen sagt man, das gilt lebenslänglich. Und da gibt es auch einige andere Impfungen. Hepatitis A ist ein anderes Beispiel. Und Gelbfieberimpfungen zum Beispiel, da war es früher so, dass man immer wieder, wenn man in die entsprechenden tropischen Länder gereist ist, wo das Gelbfieber zirkulierte, da musste man sich immer wieder neu impfen lassen. Das ist alles vom Tisch, weil man inzwischen gelernt hat, dass das Immunsystem ein enormes Langzeitgedächtnis hat. Das haben wir auch im Corona-Podcast immer mal wieder diskutiert, dass es erstaunlich ist, selbst wenn die Antikörper, die man so messen kann, ganz wenig sind und deutlich verschwunden sind, gibt es trotzdem ein immunologisches Gedächtnis, was einen im Zweifelsfall dann weiterhin schützt. Und das hat man eben bei vielen Erkrankungen nach und nach inzwischen rausgekriegt und deshalb diese Auffrischimpfungen nach und nach gestrichen. Und bei den uralten Kandidaten ist eben so, da gab es noch nie eine Evidenz dafür, dass man das machen soll mit 10 Jahre, alle 10 Jahre auffrischen. Man hat es halt einfach gemacht. Und das ist eigentlich nie überprüft worden. Und was die jetzt gemacht haben, ist, dass sie mal geguckt haben, zum einen, wie ist es im Ländervergleich? Hm. Also es gibt ja Länder, die haben diese Auffrischimpfungen, Deutschland, USA, alle 10 Jahre, Frankreich alle 20 Jahre, warum auch immer. Hm. Und ich glaube jedenfalls, dass Frankreich alle 20 Jahre ist.
Habe ich auch gelesen.
Und dann gibt es die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die hat, weil die Daten eben schon lange auf dem Tisch liegen, 2017 gesagt, nee, man braucht im Erwachsenenalter keine Boosterimpfungen mehr. Da ist natürlich die WHO schneller bei der Hand mit solchen Empfehlungen, weil die denken natürlich auch an weniger entwickelte Länder und den irren Aufwand, den es bedeutet, dann die Erwachsenen da alle immer wieder zusammenzutreiben für irgendwelche Impfungen. Und die fokussieren sich dann gerne auf das Wesentliche, statt die Leute da ständig deshalb sozusagen in die Gesundheitszentren zu bitten. Anders als bei uns, wir gehen ja sowieso dauernd zum Arzt, da kann man ja auch mal schnell eine Impfung mitnehmen. Schon wegen der Krankschreibung müssen wir immer zum Arzt. Dann in Spanien ist ganz interessant, die haben das 2009 geändert, also auch schon vor einiger Zeit, weil die Daten eben eindeutig schon länger sind und gesagt, nee, wir empfehlen keine Auffrischimpfungen im Erwachsenenalter mehr für Diphtherie und Tetanus, sondern nur noch eine einzige Impfung bei Menschen über 65, also ab 65 noch eine Auffrischung. Da steht Folgendes dahinter. Es gibt tatsächlich Daten, dass die Erkrankungshäufigkeit im höheren Alter wieder zunimmt. So ein bisschen. Nicht deutlich, aber ein bisschen. Und da haben sie gesagt, naja, sicherheitshalber noch eine Impfung, damit die alten Leute nochmal geschützt sind. Das ist aber zum Beispiel etwas, was in dieser aktuellen Arbeit jetzt steht, dass man das genauer analysiert hat und festgestellt hat, dass diese Erhöhung der Krankheitshäufigkeit im hohen Alter, also 65 plus, dass die eigentlich gar nicht mal aufgrund eines Nachlassens der Immunität beruht, sondern darauf, dass diese Kohorte, diese Alterskohorte in der Jugend zum Teil nicht richtig geimpft wurde. Also das sind eben Jahrgänge, die damals, als sie geboren wurden, nicht so gründlich geimpft wurden wie heute. Und das ist der Grund, warum die da häufiger mal Erkrankungen haben, ein bisschen häufiger Erkrankungen haben, häufiger als die Jüngeren. Das heißt also, man hat sogar bei den Alten eigentlich gesagt, nee, diese Antikörper, die sind noch so lange aktiv, dass man keine Auffrischimpfung bräuchte. das macht man ja so. Also man kann natürlich nicht feststellen beim alten Menschen oder überhaupt bei irgendjemandem, ob der gegen Tetanus noch immun ist. Ja, dann sozusagen experimentell eine Infektion herbeizuführen, wäre ja unethisch bei so einer gefährlichen Erkrankung. Wobei man dazu sagen muss, es gibt mehrere Wissenschaftler, die das im Selbstversuch schon gemacht haben und bewiesen haben, dass winzige Mengen von Antikörpern eben ausreichen, um vor schweren Erkrankungen zu schützen hier. Und man macht deshalb so eine Art Surrogatbestimmung. Man guckt eben, wie ist es mit den Antikörpern im Blut? Wie hoch sind die? Und da gab es immer so eine Debatte, ab welcher Konzentration von Antikörpern man noch einen immunologischen Schutz gegen die Erkrankung selber hat. Da werden ja diese Toxine weggefangen. Und früher hat man immer so gesagt, 0,1 internationale Einheiten pro Milliliter, was auch immer das dann bedeutet, wäre so die Grenze. Das ist aber auch die Grenze, die bei Standardnachweistests, die da lange verwendet wurden oder die auch heute noch verwendet werden, die sogenannten ELISA-Tests, die eben da die Nachweisgrenze ist. Und diese Nachweisgrenze hat man dann einfach als Immunitätsgrenze definiert, weil das praktisch war. Das haben die Autoren dieser Studie nochmal überprüft und festgestellt, dass diese Grenze mindestens ein Faktor 10 zu hoch war. Das heißt also 0,01 Einheiten pro Milliliter reichen noch für den Immunschutz aus bei Diphtherie und Tetanus. Das, oder andersrum gesagt, dieses kleine Nachlassen der Antikörperkonzentration im Alter, was da stattfindet, führt eben nicht dazu, dass die Menschen nicht mehr geschützt werden. Und dann haben sie ganz interessante Ländervergleiche gemacht. Wie gesagt, es gab da eine Arbeit schon vor ein paar Jahren, die hat, glaube ich, 30 Länder miteinander verglichen und festgestellt, dass diese Impfschemata für die Erwachsenen, diese Booster-Schemata, keinen Einfluss auf die Krankheitshäufigkeit haben. Beispielsweise ist es so, dass das Vereinigte Königreich überhaupt nicht boostert. Die haben das noch nie gemacht bei diesen Erkrankungen. Die Niederlande machen es nicht, Ungarn macht es nicht, Polen macht es nicht, Irland macht es nicht und noch diverse andere. Und diese Länder haben trotzdem keine häufigeren Erkrankungen. Und ganz konkret haben sie England und Frankreich, also Vereinigtes Königreich und Frankreich verglichen, mit ungefähr 60 Millionen, so grob Einwohnern jeweils, und haben festgestellt, dass sogar in England, wo man also nicht boostert, minimal häufiger die Erkrankungen sind als in Frankreich, wo man brav alle 20 Jahre boostert oder alle 10 Jahre boostert. Das heißt also, da unterm Strich, übrigens Deutschland konnte man nicht vergleichen, weil wir keine ausreichend guten Daten haben. Das ist in Deutschland ja das Dauerproblem. Aber das heißt, unterm Strich kann man sagen, egal wie rum man es dreht, ob man Länder vergleicht, ob man die Antikörper vergleicht, ob man die Häufigkeiten der Erkrankungen vergleicht, es ist so, dass schwere Diphtherie, also symptomatische Diphtherie und symptomatisches Tetanus, also mit der typischen Erkrankung, wo man nicht nur das Bakterium nachweist, sondern auch diese Vergiftung durch die Toxine sieht, das tritt praktisch nur bei Menschen auf, die nicht vollständig geimpft wurden in der Kindheit. Und deshalb sagen die, okay, eine vollständige Impfung, Grundimmunisierung, wie wir sagen, in der Kindheit, das ist dringend notwendig, ohne Wenn und Aber. Aber danach kann man sich schenken bis zum Lebensende.
Heißt das nun auch wirklich, so wie die Forschungsarbeit ja nahelegt, dass man weltweit auf Milliarden Impfungen verzichten kann, ohne ein Gesundheitsrisiko einzugehen?
Ja, ich würde das so unterschreiben. Also die deutsche STIKO, die muss sich damit nochmal auseinandersetzen. Das ist, wir haben ja bei der STIKO nachgefragt, wann die zuletzt ihre Empfehlungen in Deutschland bezüglich Diphtherie und Tetanus aktualisiert haben und überprüft haben. Und die Antwort war eine Ausrede. Die haben ja gesagt, wir werden uns demnächst wieder damit beschäftigen und haben die explizite Frage, wann zuletzt das überhaupt überprüft wurde, nicht beantwortet. Ich habe mal so nachgeschaut in den ganzen Empfehlungen der STIKO, die online sind. Es gibt nicht eine einzige Begründung für diese 10-Jährigen auf Frischimpfungen, also nirgendwo. Und die verweisen dann zwar auf irgendwelche älteren Publikationen, aber da steht es dann auch nicht drinnen. Das ist eigentlich fast schon ein übler Trick, so zu tun, als hätte man es wissenschaftlich begründet. Die ehrliche Antwort ist die ich eingangs gegeben habe. Man hat halt irgendwie damit angefangen und es dann nicht wirklich gewagt, das wieder aufzugeben. Gibt es in vielen Fällen, ja. Früher gab es so Wiederauffrischimpfungen, hat man dann alle 30 Jahre, alle 10 Jahre, alle 5 Jahre, alle 3 Jahre. Also das ist halt so ein bisschen wischiwaschi, aber inzwischen haben wir dazugelernt, wie gesagt, dass das Immunsystem das nicht braucht. Und eigentlich sollte die STIKO das jetzt mal meines Erachtens wirklich anpassen. wenn ich da mitzureden hätte, würde ich sagen, das Einzige, was man überlegen kann, ist, ob man vielleicht bei Hochaltrigen sicherheitshalber diese Auffrischimpfung noch ein einziges Mal empfiehlt, über 65 zum Beispiel, um ganz sicher zu sein, dass da eine, sage ich mal, nachlassende Immunität, ein Altern des Immunsystems nicht vielleicht Nachteile bringt oder eine Verringerung des Schutzes bringt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn es tatsächlich Impflücken gibt bei älteren Menschen, weil die zum Teil ja gar nicht mehr genau wissen, wie sie in der Kindheit immunisiert wurden, dann würde man das damit natürlich naturgemäß auch noch mit abfangen. Sodass ich glaube, diese eine Impfung bei Hochaltrigen, da gibt es ja noch andere Sachen, die man da empfiehlt. Zum Beispiel Gürtelrose, die Impfung, die jetzt relativ neu ist. Oder auch Impfung gegen Pneumokokken. Und da wäre es dann kein großes Ding, zusätzlich noch diese DT-Impfung, also Diphtherie, Tetanus, mit dazuzunehmen. Sonst meine ich, könnten wir in Deutschland darauf verzichten. Ja. Es gibt so eine deutsche Besonderheit, da weiß man auch nicht genau, was die STIKO sich dabei gedacht hat. Also in den USA wird alle 10 Jahre bei den Erwachsenen geimpft, aber die STIKO sagt, ja, Erwachsene sollen nochmal wiederholen, wenn sie sozusagen zufällig Diphtherie und Tetanus geimpft werden, dann sollen die bei der Gelegenheit auch gegen Keuchhusten, Pertussis, mitgeimpft werden. Und zwar nur einmal im Leben, also bei der ersten Gelegenheit. Das ist so eine deutsche Besonderheit. Das habe ich also in keiner anderen Impfempfehlung irgendwo international gesehen. Auch dafür fehlt eigentlich die wissenschaftliche Begründung. Man kann so ein bisschen raten, dass die sich gedacht haben, dass vielleicht dadurch so ein allgemeiner Impfschutz gegen Keuchhusten vielleicht nebenbei noch ein bisschen verbessert wird und die kleinen Kinder, für die das ja hauptsächlich oder fast ausschließlich betrifft, dann halt vielleicht seltener infiziert werden von den Erwachsenen. Aber das steht nirgendwo explizit, dass man sich das so gedacht hat. Und wenn man es so gedacht hätte, müsste man die Frage stellen, ob das diese Empfehlung überhaupt dazu führen kann, dass so eine Art Herdenimmunität entsteht. Meines Erachtens nein, oder andersrum gesagt, man kann es, genau wie es in dieser aktuellen Studie empfohlen wird, eigentlich glatt weglassen und sich das Geld und den Aufwand sparen.
Und weil Sie jetzt schon über die STIKO sprechen, die Ständige Impfkommission, die ja regelmäßig berät darüber, wer sich wann, wo, wie am besten impfen lassen sollte und also Empfehlungen ausspricht. Sie haben das schon erwähnt. Wir haben uns mal den Spaß gemacht, bei der STIKO eine Anfrage zu stellen, also beim Robert-Koch-Institut, wo die STIKO angesiedelt ist, und haben gefragt, warum das so ist, ne? Also warum diese 10-Jahres-Empfehlung noch so besteht, wann das vielleicht auch das letzte Mal überprüft wurde. Und die Antwort kam dann auch gestern, und natürlich versichert das RKI, die wissenschaftlichen Daten im Blick zu haben, die Empfehlung bei Bedarf anzupassen. Klar, das Thema stünde auf der Agenda, heißt es. Was ich dann aber interessant fand, das war ein anderer Teil der Antwort, und den kann ich mal vorlesen, Zitat: Da man bislang gegen Pertussis, also Keuchhusten, ausschließlich mit einem Kombinationsimpfstoff gegen Tetanus, Diphtherie und Pertussis impfen kann, muss bei der Evaluation der bestehenden Impfempfehlung auch die Empfehlung zur Impfung gegen Pertussis, also Keuchhusten, mitbedacht werden. Was heißt das?
Naja, das ist da sind wir so ein bisschen an der Kandare der Pharmaindustrie, muss man sagen. Es ist eben diese Dreifachimpfung, DTP oder DTAP, wie die inzwischen heißt. Diphtherie, Tetanus, Pertussis kennen die Eltern, dass man da DTP impfen muss, oder auch später, wenn man mal in den rostigen Nagel getreten ist, oder wenn man ins Ausland fährt und ein besonderes Risiko für eine Diphtherie hat, weil man vielleicht in so ein Endemiegebiet reisen möchte, dann geben die Ärzte gern alles drei im Paket. Das Problem ist, es gibt gegen Pertussis, also gegen den Keuchhusten, gibt es keinen Einzelimpfstoff. Und zwar seit 2005 nicht mehr. Da wurde die Produktion eingestellt von dem letzten Hersteller. Sanofi Aventis war das. Der hat einen Impfstoff gehabt, der ist Pacmerieux. Und das war der einzige Pertussis monovalente Impfstoff, wie wir sagen. Also Einzelimpfstoff nur gegen Keuchhusten. Warum wurde der eingestellt? Damals muss man sich natürlich auch nochmal klar machen, wieso die Pharmazeuten denken müssen, vielleicht sogar. Die wollen ja auch Geld verdienen. Das war so, dass es vorher eine ewige Kontroverse gab um diesen Keuchhustenimpfstoff. Rauf und runter, eine der wichtigsten Debatten war das Quecksilber, was da in dem Impfstoff drinnen war. Und zwar war das ein sogenannter Ganzzellimpfstoff. Das heißt also, diese Keuchhustenbakterien, Bordetella pertussis, die hat man abgetötet und dann die ganzen Bakterienzellen verimpft. Das hat erstens eine relativ starke Reaktion natürlich gemacht. Das Immunsystem rebelliert dann, wenn man also Bakterien in den Oberarm spritzt. Und zum anderen musste man diese Bakterien natürlich vorher unbedingt steril kriegen, bevor man das injiziert. Das heißt, die mussten abgetötet und sein. Es musste ganz sicher sein, dass nichts anderes sich da vermehrt, keine anderen Bakterien. Und darum hat man, wenn Sie so wollen, als Desinfektionsmittel Quecksilber dazu gegeben. Hm. Diese Substanz heißt Thiomersal und ist relativ bekannt. Die besteht zu ungefähr 50% aus Quecksilber. Das zersetzt sich dann im Körper und wird umgesetzt zu Quecksilberacetat. Das ist eine organische Quecksilberverbindung und solche organischen Quecksilberverbindungen sind eben hochtoxisch. Das weiß jeder. Da gibt es 1000 Beispiele, warum die hochgiftig und super unangenehm sind. Hm. Drum wollte man eigentlich diese Quecksilberverbindungen wirklich raushaben. In Deutschland gibt es auch keine Impfstoffe für Kinder mehr, wo Thiomersal oder andere Quecksilberverbindungen drinnen sind. Aber vorher gab es eine lange Debatte von Verteidigern der Impfstoffe, die gesagt haben, nö, das Quecksilber ist unschädlich. Da gibt es auch Studien, die das zeigen. Die sagen, dieses Quecksilberacetat, was da drinnen ist, also Acetylquecksilber, sei nicht so gefährlich wie Methylquecksilber, was also eine andere Verbindung ist, die also im Zusammenhang mit vielen Vergiftungen aufgetreten ist. Und überhaupt sei das so wenig, dass es keine Rolle spielt. Und dann haben wieder andere gesagt, naja, die Kinder kriegen im Laufe ihres Lebens ja so viele Impfungen. Dann gibt es einen Kumulationseffekt, den kann man gar nicht genau untersuchen. Das kann man nicht vorhersagen, was da passiert. Und drum war unterm Strich dann so damals, so in den 80er Jahren, die offizielle Linie, dass man gesagt hat, naja, wir wollen das rausnehmen, weil die Leute sich so aufregen. So ein bisschen in Klammern, die sind alle hysterisch, aber wir reagieren jetzt mal trotzdem drauf. Fand ich nicht so gut, weil es ja der typische Überheblichkeit dieser Fachleute irgendwie widerspiegelt. Naja, und das ist eben so, dass man halt jetzt erstens diese Debatte hatte mit dem Thiomersal, was da drinnen ist. Zweitens gab es eine Debatte, die wirklich ein Rohrkrepierer war, dass es Leute gab, die behauptet haben in den 70er Jahren schon, dass es eine Hirnentzündung gibt durch diese Pertussis-Impfung. Wurde dann relativ schnell gezeigt, dass diese Hirnentzündungen, die davor kamen, damit überhaupt nichts zu tun hatten. Die wurden nur zufällig beobachtet. Aber diese ganze Debatte bis hin zum aktuellen amerikanischen Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr., die ist irgendwie noch in den Köpfen der Leute. Ja. Und deshalb hat man gesagt, Quecksilber raus. Und der Hersteller hat gesagt, nö, also wenn ich jetzt alles neu machen muss, jetzt muss ich meine ganzen Produktionsprozesse umstellen. Vor allem, das sollte dann auch azellulär sein, also am besten ohne die Bakterien, dass man nur die relevanten Proteine, diese Teilbestandteile da im Impfstoff hat, keine Ganzzellimpfstoffe mehr, sondern sogenannte azelluläre Impfstoffe. Da haben die gesagt, nö, das lohnt sich das nicht für uns, das jetzt alles neu zu machen. Und wer weiß, ob das überhaupt einer kauft, weil der Impfstoff ja so in der Diskussion ist. Und klick, haben die Produktion eingestellt. Mhm. Seitdem gibt es es nicht mehr. Und dann sagt die STIKO eben, naja gut, wir müssen den Fakten ins Auge schauen. Es gibt es nur als Kombinationsimpfstoff. Diphtherie und Tetanus, die sind ja auch nicht auf die Nase gefallen, das wissen die auch, dass das eigentlich keine Evidenz dafür gibt, dass man im Erwachsenenalter da immer wieder impfen soll, alle 10 Jahre. Aber Pertussis wollen sie gerne mitnehmen, weil der Impfschutz gegen Pertussis tatsächlich im Laufe der Zeit abnimmt und weil wir in Deutschland zunehmend auch Pertussis im Erwachsenenalter nachweisen können. Die Erwachsenen werden nicht krank oder nicht relevant krank, die husten halt ein bisschen rum, aber die können Kinder anstecken, kleinste Kinder. Und drum hat man vielleicht so eine Idee, man impft ja zum Beispiel auch gegen Pertussis Personal in Kinderheimen. Ja, das nennt man dann Concon, Impfschutz-Concon, dass man quasi die Kinder davor schützt, Pertussis zu kriegen in dieser kritischen Phase. Man impft ja auch Schwangere, also es wird auch empfohlen, Schwangere zu impfen gegen Pertussis, weil man weiß, dass die Antikörper, die Schwangere bildet, kurz nach der Geburt das Neugeborene schützt. Und man kann die ersten 6 Monate nicht impfen dagegen. Das heißt also, dieser kritischen kritischen Phase gibt es einen Immunschutz und den will man gerne haben. Deshalb impft man Schwangere. Und jetzt sage ich jetzt umgekehrt, aber trotzdem müssen die Schwangeren dann immer Diphtherie und Tetanus mit in Kauf nehmen, obwohl sie eigentlich nur Pertussis brauchen. Ich glaube, da hat man das Pferd von hinten aufgezäumt. Also eigentlich müssen auch die Impfkommissionen in Deutschland, in den USA und sonst wo, die müssen doch sagen, was gebraucht wird, wissenschaftlich. Ja. Und dann, wenn das empfohlen wird, dann wird meines Erachtens die pharmazeutische Industrie auch das produzieren, was gebraucht wird, weil dann können sie dann damit Geld verdienen. Wenn man jetzt sagt, ja, aber es gibt in der Apotheke leider nur in der Kombination und deshalb berücksichtigen wir das jetzt so und so, da finde ich, macht man sich zum Sklaven der Pharmaindustrie und so rum kann es nicht sein. Darum bin ich nicht glücklich über die Antwort, die Sie vorhin vorgelesen haben.
Ja.
Klar muss man es mit dem Auge haben. Ich persönlich meine, dass es ab 18 keine Indikation für Pertussis mehr gibt, außer sie sind schwanger, außer sie haben mit kleinen Kindern zu tun oder ähnliches. Da gibt es natürlich dann Gründe, aber sozusagen keine allgemeine Empfehlung für eine Auffrischimpfung sehe ich keine Begründung mehr. Und deshalb bräuchte man eigentlich einen speziellen Impfstoff wieder, wie es den früher mal gab, gegen Pertussis, der als monovalenter Impfstoff vorhanden ist. Sehen viele Immunologen so, aber man muss es halt auch mal als Forderung auf den Tisch legen.
Vorweg, vielleicht einen Schritt davor, gegen Keuchhusten, Pertussis zu impfen, ist auch wirklich, also eine Auffrischungsimpfung ist auch wirklich dann im Erwachsenenalter notwendig. Oder könnte man sagen, die lassen wir auch weg?
Davon rede ich, die braucht man nicht. Die braucht man eben nicht, weil sie, also da gibt es keine Begründung. Ja. Die STIKO empfiehlt es eben so mal gelegentlich, ja, wenn man zufällig in den Nagel getreten ist und sowieso gegen Tetanus geimpft wird, dann soll man Pertussis bei der Gelegenheit halt einmal im Leben mitmachen, also auch nur beim ersten Mal. Jemand, der jedes Jahr einen Nagel tritt, muss dann nicht jedes Mal Pertussis mitmachen. Aber einmal, und das ist eben diese deutsche Besonderheit, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Und sonst ist es so, wenn man das Kinder- und Jugendprogramm der Impfungen durch hat, so wie es von der STIKO empfohlen wird, hat man meines Erachtens genug und braucht im Erwachsenenalter, vielleicht abgesehen von den über 65-Jährigen, dann definitiv keine Pertussis-Impfung mehr. Sondern das ist so ein Luxus, den wir uns hier in Deutschland leisten. Es wird auch nirgendwo anders in dieser Weise empfohlen.
Und was macht Sie aber zuversichtlich, dass sich dann schon ein Pharmahersteller finden lassen wird, der dann sagt, okay, ich produziere dann eben diesen singulären Pertussis-Impfstoff?
Naja, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, die ich auch Richtung STIKO sozusagen stellen will. Es ist ja so, wir haben schon eine Veränderung der Bewusstseinslage bei der Bevölkerung in Europa, auch in den USA, die nochmal beschleunigt wurde, katalysiert wurde vielleicht durch die Diskussion um die Vektor- und RNA-Impfstoffe im Zusammenhang mit Covid. Dass die Leute nicht mehr einfach sagen, ach ja, mit der Impfung, je mehr da drin ist, desto besser, 6-fach, 10-fach, 20-fach, alles her damit, dann kriege ich weniger Krankheiten. So war es ja eine Zeit lang, dass man so eine, sag ich mal, fast blinde Fortschrittsgläubigkeit hatte, sondern ich glaube, dass die Menschen differenzierter nachfragen. Also nicht nur so radikale Impfgegner, die ja sowieso, aber dass auch Leute, die jetzt zum Beispiel bei ihren Kindern überlegen, was ist jetzt gut für mein Kind, und wenn es dann so 6-fach Impfstoffe gibt, zum Teil noch größer, größere Zahlen von Impfungen, die zugleich sind, dann fragen die schon mal den Kinderarzt, brauche ich das denn alles oder kann ich da vielleicht was weglassen? Ja, so ein Beispiel ist zum Beispiel die Hepatitis B-Impfung, die in Deutschland jetzt empfohlen wird. Könnte man lang erklären, warum die empfohlen wird, aber das ist eine Erkrankung, die kriegen bei uns in Deutschland hauptsächlich Drogensüchtige, die IV-Drogen nehmen oder auch Leute, die das durch Operationen vielleicht manchmal übertragen bekommen als Ärzte im medizinischen Bereich oder so. Aber es ist keine Erkrankung, wo man von vornherein sieht, dass man sich unbedingt dagegen impfen soll und das auch im Kindesalter. Die Empfehlung ist aber eher so, dass man so eine Art Herdenschutz erzeugen möchte und deshalb sollen sich alle impfen lassen. Das müssten eigentlich die Kinderärzte den Patienten im Einzelfall jedes Mal ausführlich erklären. Und dann würden vielleicht die einen oder anderen sagen, ja, okay, ich mach's. Und die anderen sagen, nö, ich mach's jetzt nicht. Ich hätte gerne nur eine 4-fach Impfung oder nur eine 5-fach statt 6-fach oder 7-fach. Kein Kinderarzt hat die Zeit für sowas, ja. Und ich weiß auch nicht, wie wenig Geld die pro Impfung kriegen. Das ist also ist geradezu peinlich, was sie da abbrechen dürfen. Das heißt also, die Tendenz geht schon dahin, dass man sich überlegt für sich und auch für die Kinder, bei jeder Impfung brauche ich das wirklich oder dass man zumindest eine Begründung haben will. Bei Corona habe ich immer eine Begründungskultur angemahnt. Jetzt sind wir schon fast wieder beim ersten Thema. Und die ist also hier auch nicht vorhanden. Und das brauchen wir aber, glaube ich, in Zukunft. Und deshalb meine ich, wird es eben so sein, wenn dieser Pertussis-Impfstoff alleine angeboten wird und zum Beispiel Schwangere dann bei der Empfehlung, sich in der Schwangerschaft, das ist ja eine Impfung, wo die Person schon schwanger ist, die Frau schon schwanger ist, darf man in dem Fall, glaube ich, sagen, dass die sich entscheiden muss für eine Impfung, obwohl sie jetzt ein Kind im Körper trägt. Das ist schon was sich manche dann überlegen, brauche ich da wirklich drei Impfungen oder reicht nicht vielleicht eine, wo ich es wirklich verstanden habe? Muss ich mich gegen Tetanus impfen, weil ich gerade schwanger bin? Ich glaube, dass dann die Nachfrage kommt zu diesem monovalenten Impfstoff. Die war auch da, bevor das eingestellt wurde, bevor die Produktion eingestellt wurde, wurden da Millionen mitverdient mit diesem Impfstoff. Und ich glaube, dass die Nachfrage dann kommt und dass man dann die anderen tendenziell nicht mehr haben will, insbesondere wenn die STIKO das empfiehlt. Wenn die STIKO sagt, wir empfehlen das und dann als Plan B sozusagen, falls nicht vorhanden, solange noch nicht vorhanden, kann man halt das und das nehmen. Das gibt es ja häufig in der Medizin. Wir haben so viele Lieferengpässe, dass man in der Apotheke zum Teil länger diskutieren muss, welches Antibiotikum man gerade für sein Kind bekommen kann, wenn das, was man eigentlich verschreiben wollte, gar nicht da ist. Das heißt, so glaube ich schon, dass die Pharmaindustrie reagieren wird, dass sie das dann produzieren wird. Und vor allem, wenn jetzt in den USA gibt es gerade so eine Tendenz, wenn dort dann die entsprechenden Ausschüsse das empfehlen, die STIKO vielleicht mal ihre jahrzehntelang alte und bisher nicht wirklich begründete Empfehlung mal überdenkt und sich da einen Kopf macht. Ich glaube schon, dass dann die Hersteller das machen, weil es ist ja drinnen. Es ist in den Dreifachimpfstoffen, ist es ja mit drinnen. Ja. Vielleicht kann man noch Folgendes erwähnen, dass man versteht, wie so gedacht wird. Pertussis war halt irgendwie immer eine kritische Diskussion. Brauchen wir das überhaupt? Ist das schädlich? Was ist mit dem Thiomersal und so weiter? Und drum war es im Grunde genommen auch politisch kein Zufall, dass das als Dreifachimpfung mit zwei anderen angeboten wird, nämlich Diphtherie und Tetanus, wo völlig klar ist, dass wir das brauchen. Also keiner will Diphtherie oder Tetanus riskieren. Und diese Dreifachkombination, da hat dann eben keiner mehr so richtig gefragt, was ist eigentlich jetzt mit dem Pertussis-Anteil, das war da halt einfach mit drinnen, sodass man es auch natürlich eine, wenn sie so wollen, impfpolitische Überlegung war, die Leute dann dazu zu bringen, sich auch gegen Pertussis zu impfen. Das war in den 80er Jahren durchaus auch mitgewollt oder sinnvoll. Und diese Dreierkombination, die gibt es schon Ewigkeiten. Also ich weiß nicht, seit den 1940er Jahren oder so gab es diese Dreifachkombination. Und das ist ja auch ganz gut gewesen, weil dann hatte man halt alles drei abgehakt. Aber ich glaube, dass die Zeiten sich geändert haben. Die Patienten wollen selber mehr entscheiden und im Einzelfall wirklich verstehen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und drum wäre ich dafür, dass man es revidiert, dass man die Empfehlungen nochmal überdenkt und tatsächlich auch dieser aktuellen Studie jetzt folgt und die Pharmaindustrie nötigt, jetzt einen Pertussis-Impfstoff als Einzelimpfstoff, monovalenten Impfstoff anzubieten.
Ich habe übrigens gestern in der Vorbereitung für diesen Podcast mit der KI geredet, beziehungsweise gechattet. Meine Frau sagt schon, ich würde mehr mit der KI reden als mit ihr. Jedenfalls habe ich sie gefragt, die KI hat gefragt, was man in Deutschland sparen könnte, wenn man die Boosterimpfung streicht. Ne? Also wenn man mal davon ausgeht, dass es 70 Millionen Erwachsene in Deutschland gibt, von denen aber, das sagen ja offenbar Studien, so jeder zweite, vielleicht sogar weniger ungefähr zur Boosterimpfung geht. Und wenn man mal davon ausgeht, dass die Kosten pro Impfung bei, da sagt die KI, 20 Euro für Tetanus und Diphtherie liegen und bei 50 Euro für Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten liegen. Ja, unterm Strich könnten wir, sagt die KI, zwischen 100 und 150 Millionen Euro allein in Deutschland pro Jahr sparen. Was sagen Sie, ist das realistisch und könnten wir das Geld gut gebrauchen, zum Beispiel für andere Impfkampagnen?
Ich weiß nicht, ob man so viel sparen kann. Also eher grundsätzlich glaube ich der KI nicht. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema. Da würde ich lieber Ihre Frau fragen. Ich schätze das wahrscheinlich besser.
Das ist richtig.
Aber man muss unterm Strich halt sagen, wir haben in Deutschland Auffrischimpfungen, also wann macht man das praktisch gesehen? Die Statistik sagt, dass ungefähr, man sagt so ungefähr ein Drittel aller Deutschen hält sich an diese Empfehlungen, DT im Erwachsenenalter alle 10 Jahre aufzufrischen. Das sind aber mit eingerechnet diejenigen, die auf der Strecke schwanger gewesen sind, also die Frauen, die auf der Strecke schwanger gewesen sind und deshalb, weil sie Pertussis gebraucht haben, eben DPT gekriegt haben, also alle 3 im Paket, weil es nichts anderes im Angebot gibt. Da sind die mit eingerechnet, die in irgendwelchen Einrichtungen arbeiten, wo sie einen speziellen Schutz haben sollen, zum Beispiel Schwestern in der Neugeborenenstation, Kinderpfleger und ähnliches oder auch Eltern von Neugeborenen. Also man empfiehlt es auch Eltern von Neugeborenen oder den Verwandten, die in der Wohnung wohnen oder ähnliches von Neugeborenen, empfiehlt man auch, den Pertussis-Schutz zu überprüfen, eventuell nochmal aufzufrischen. Und da gibt es verschiedene, so sage ich mal, Einzelindikationen. Also nicht diese allgemeine Empfehlung, sondern einzelne besondere Indikationen, wo es besondere Situationen gibt. Oder Diphtherie zum Beispiel. Da haben Sie, wenn Sie eben in bestimmte Länder fahren als Arzt, wo Diphtherieausbrüche sind. Wir hatten in den 80er Jahren einen fürchterlichen Ausbruch in der Sowjetunion. Und gibt andere. In Deutschland haben wir auch immer wieder Diphtheriefälle, zum Beispiel bei Asylbewerbern, die das mitbringen einfach. Es ist kein Ausbruch in dem Sinn, aber die bringen das mit und ähnliches. Das heißt also, wenn Sie das zusammenzählen und diese beruflichen und besonderen Indikationen bis zu dem, der in den rostigen Nagel getreten ist und deshalb Tetanus braucht. Und wenn Sie dann sagen, und die kriegen immer, weil es halt nicht anders gibt und weil die Ärzte fleißig sind, immer DTP, also alle 3. Dann kommen sie auf diese Quote und dann kommen sie auch auf so hohe Sparpotenziale, wenn sie das alles streichen würden. Aber letztlich glaube ich, dass das wirkliche Sparpotenzial gar nicht mal so hoch ist, weil dann müssten sie ja im Grunde genommen die alle rauszählen, die besondere Indikationen haben und nur die zusammen addieren, die sagen, okay, Achtung, 10 Jahre rum, ich gehe mal zum Arzt und lass mein Tetanus auffrischen. Das sind nicht so viele. Ich glaube nicht, dass da viel, also das Geld wäre jetzt nicht mein Argument. Mein Argument ist wirklich die Bindung der Menschen an die Impfung, der Glaube der Menschen an die Impfung. Es wurden weltweit wirklich, also nur mal so eine Zahl, also die Tetanus-Erkrankungen sind um über 95% zurückgegangen, dadurch, dass es die Impfung gibt. Diphtherie ist um 99,99% zurückgegangen durch die Impfung. Pertussis über 90%, bei Masern ist es fast 100% und so weiter. Wir haben ja auch Erkrankungen wie Polio oder Pocken, die gar nicht mehr auftreten bei uns, wenn man mal die Impfpolio ausnimmt. Das heißt also, Impfungen sind ein irrsinnig wirksames Instrument, das insbesondere Kindern das Leben gerettet hat, millionenfach. Und mich erschüttert es, dass das Vertrauen in die Impfung gesunken ist in letzter Zeit und dass es auch so eine Tendenz gibt, dass das sinkt. Und deshalb finde ich, muss die STIKO sehr deutlich begründen bei jedem einzelnen Impfstoff, warum und weshalb, und sich die Mühe machen, das auch für Lieschen Müller sozusagen zu erklären. Und nicht einfach zu sagen, wir haben das zwar nicht mehr überprüft die letzten Jahrhunderte und wir wissen auch nicht genau, warum es so ist, aber wir machen es mal weiter. Ja, das ist heutzutage zu schwach. Im 21. Jahrhundert nach der SARS-CoV-2-Pandemie brauchen wir da eine bessere Begründung.
Eigentlich ein gutes Schlusswort, aber vielleicht noch eine letzte Frage, nämlich, welche Gefahren sehen Sie, wenn man Auffrischungen streicht? Also Sie haben das schon ein paar Mal mit erwähnt, Schwangere, ältere Menschen, ne? Welche Impflücken sehen Sie da in Risikogruppen? Also wer sollte sich trotzdem unbedingt weiter boostern lassen?
Naja, es gibt ja die Empfehlungen, die sind ja richtig. Ich habe sie gerade erwähnt, zum Beispiel für Schwangere. Ich persönlich hatte es, glaube ich, auch schon gesagt, über 65 würde ich wahrscheinlich als STIKO-Mitglied sagen, lass uns erstmal alle bis dahin streichen und ab 65 empfehlen wir noch eine Auffrischung mit DPT, dass man sozusagen irgendwie erstmal auf der sicheren Seite ist. Kann man ja in 10 Jahren dann auch streichen, wenn die Zahlen zeigen, dass sich dann nichts verändert. Die einzigen Lücken, die es wirklich gibt, sind solche Menschen, die halt in der Kindheit die Grundimmunisierung nicht hatten. Also das ist ein Problem. Also vielleicht kann ich doch das Sowjetunion-Beispiel nochmal exemplifizieren. Also es ist so, also in der Sowjetunion war es so, dass man in den 80er Jahren dort angefangen hat, niedrigere Dosen zu verimpfen für Kinder. Also, und zwar war das so, es gibt für Erwachsene, gibt es diese Auffrischimpfungen, haben eine niedrigere Dosis als die ursprünglichen Grundimmunisierungen. Und da hat man in der UdSSR, vielleicht um Geld zu sparen, einfach die Impfstoffe für Erwachsene genommen und dafür damit Kinder geimpft im großen Stil. Und dadurch waren die nicht richtig immunisiert. Zusätzlich gab es Probleme mit der Versorgung in der UdSSR eine Zeit lang. Und die Bevölkerung dort aus Gründen, die, da muss man ein bisschen genauer die Staatsgläubigkeit oder Staatsungläubigkeit der damaligen Zeit verstehen, die hatten ein großes, großes Misstrauen in staatlich angeordnete Impfungen. Dieses Gesamtpaket passierte dann und 1991 ist ja die UdSSR dann zusammengebrochen, sodass dann im Ergebnis die Impfquote von Kindern in der Größenordnung von 18-60% lag. Also 18% in schlechten Regionen und 60% in guten Regionen, bezogen auf die Städte dort. Und sie brauchen aber mindestens 85-90%, um so ein halbwegs so eine Art Herdenimmunität zu haben, dass die Krankheit halt selten wird. Und daraufhin gab es eben bei Diphtherie insbesondere ganz massive Ausbrüche Anfang der 1990er Jahre. Die haben in der ersten Hälfte der 1990er Jahre hatten die 145.000 Fälle von Diphtherie und über 4.000 Tote. Also wenn man diese Grundimmunisierung bei den Kindern weglässt, Diphtherie ist jetzt ein Beispiel, dann passieren Katastrophen. Und das Gleiche ist beim Masern so ein bisschen gerade zu beobachten. In den USA, in Südstaaten, wo man nicht so wirklich glaubt, dass die Impfungen was bringen, gibt es jetzt Masernausbrüche im großen Stil. Deshalb kann ich nur sagen, die Impflücken, die gefährlich sind, sind die, wo die Grundimmunisierung im Kindesalter nicht funktioniert wurde oder nicht funktioniert hat oder nicht gemacht wurde. Dieses Boostern später ist zumindest bei diesen Impfstoffen, über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich nicht wichtig.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe von Kekulés Gesundheitskompass. Vielen Dank, Herr Kekulé, für die Einordnungen. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen, Herr Seifert. Bis dann, ciao.
Die nächste Folge gibt es, wie gewohnt, in 2 Wochen werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und dort gibt es natürlich auch viele andere Podcasts, die ich empfehlen kann. Zum Beispiel das ARD-Radio-Feature Druck im Kessel, Doku über die Tücken der Wärmewende, in der es um viele Zukunftsfragen geht, raus aus dem fossilen Zeitalter, rein in die saubere Zukunft mit Wärmepumpen, gedämmten Häusern und einem Klima, das auch unseren Enkeln noch gefällt. Das begann als ambitioniertes Vorhaben, gerät nun aber politisch ins Stocken. Ja. Und wie es jetzt weitergeht mit der Wärmewende und mit dem klimafreundlichen Heizen, dazu mehr im ARD-Radio-Feature Druck im Kessel.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.